Viele Christen spüren, dass ihr Glaube Nahrung und Licht bringt, und doch bleibt eine innere Distanz zu Gott. Man weiß viel über Gott, aber erlebt wenig von seiner unmittelbaren Gegenwart. Der Hebräerbrief zeichnet mit den zwei Räumen der Stiftshütte, dem Heiligen und dem Allerheiligsten, ein geistliches Bild genau dieser Spannung. Wer dieses Bild versteht, entdeckt, dass Gott uns nicht nur zu religiöser Form, sondern in eine lebendige Wirklichkeit seines neuen Bundes hineinrufen will. Das Heilige, der alte Bund als guter, aber unvollkommener Schatten. Wenn der Hebräerbrief vom Heiligen spricht, zeichnet er ein Bild von etwas Gutem und von Gott Gegebenem und zugleich von einer Grenze, die nicht überschritten werden konnte. In diesem ersten Raum der Stiftshütte brannten der Leuchter und lagen die Schaubrote, Licht von Gott, Nahrung von Gott, geregelter Gottesdienst, geordnete Opfer. Alles war von Gott angeordnet und darum heilig, und doch blieb es von dieser Welt, irdisch, zeitlich, äußeren Vorschriften und Waschungen unterstellt. Man konnte im Heiligen vieles über Gott erkennen und manches von ihm empfangen, ohne ihm wirklich zu begegnen. Es war ein Raum des Dienens, aber kein Raum des Angesichts. Die Ordnung des alten Bundes bewahrte Israel vor der völligen Finsternis der Nationen, doch sie hielt das Volk zugleich vor einem verhüllten Gott an. Das Heiligtum war wie eine Schwelle, nahm an Gott und doch nicht bei ihm. Im Heiligen gab es weder die Gegenwart Gottes noch einen Weg, in seine Gegenwart zu kommen. Außerdem gab es im Heiligen kein Orakel, keinen Ort für das göttliche Reden Gottes. Wo das Orakel ist, da ist Gottes Reden, aber im Heiligen gab es kein göttliches Reden. Ebenso gab es im Heiligen keine Begegnung mit Gott. Die höchste Segnung ist es, Gott zu begegnen. Doch niemand im Heiligen konnte sagen, dass er dort Gott begegnete, denn es gab keinen Weg, ihm im Heiligen zu begegnen. In Bezug auf das Heilige gab es daher vier Neins, keine Gegenwart Gottes, keinen Weg, Gott zu kontaktieren, kein Orakel für das Reden Gottes und keine Begegnung mit Gott. Gerade darin entlarvt das Heilige jede Form von Religion, die mit Licht, Belehrung und Tätigkeit zufrieden ist und sich nicht daran stört, dass der Vorhang bleibt. Man kann eifrig dienen, sich in heiligen Dingen bewegen, Lehre studieren und dennoch unter einem Nein leben, kein unmittelbarer Zugang, kein inneres Reden, keine wirkliche Begegnung. Der Hebräerbrief nennt die Einrichtungen des ersten Zeltes für die gegenwärtige Zeit nur Gleichnisse, Bilder, die auf etwas Größeres hinweisen, ohne es selbst zu sein. Sie sind wie der Schatten eines Menschen, er zeigt die Kontur, aber nicht den Atem, nicht den Blick, nicht die Stimme. So macht Gott mit dem Heiligen deutlich, wie weit selbst der beste äußerliche Gottesdienst von seiner Gegenwart entfernt bleiben kann. Doch der Schatten ist nicht dazu gegeben, uns im Schatten zu lassen. Gerade weil Gott das Heiligtum ordnete, ist in ihm schon der stille Ruf nach mehr verborgen. In 2. Mose Kapitel 25 Vers 8 heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Hinter Leuchter und Schaubrot steht also die Absicht Gottes, wirklich unter Menschen zu wohnen, nicht nur symbolisch, sondern in einer Nähe, die keinen Vorhang mehr kennt. Wer die Begrenztheit des Heiligen erkennt, steht schon an der Schwelle zum Allerheiligsten. Der alte Bund wird so zur Pädagogik des Herzens, er zeigt, wie viel Gott schenken kann, ohne sich selbst zu geben, und weckt damit die Sehnsucht nach dem Bund, in dem Gott nicht nur Ordnungen gibt, sondern sich selbst teilt. In dieser Sehnsucht liegt bereits Trost, wo das Unzulängliche des bloß Religiösen empfunden wird, hat die Wirklichkeit des neuen Bundes ihren Weg in das Herz schon begonnen. Der ein Gleichnis ist für die gegenwärtige Zeit, gemäß dem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die den, der dient, im Blick auf das Gewissen nicht vollkommen machen können. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Die Einsicht in die Begrenztheit des Heiligen ist keine Abwertung dessen, was Gott früher gegeben hat, sondern eine Einladung, nicht beim Schatten stehen zu bleiben. Wer merkt, dass Licht, Lehre und Aktivität das Herz nicht wirklich in Gottes Gegenwart bringen, steht an einem entscheidenden Punkt, statt die Unruhe zu unterdrücken, darf er sie als feines Wirken Gottes verstehen. So wird das Heilige zu einem Spiegel, der zeigt, wo Leben zur Form geworden ist, und zugleich zu einem Fingerzeig auf das Allerheiligste, in dem Gott sich selbst schenkt. In dieser Spannung wächst die leise, aber beharrliche Hoffnung, es gibt mehr als fromme Nähe, es gibt das Leben vor Gottes Angesicht. Das Allerheiligste, der neue Bund als lebendige Wirklichkeit. Wenn das Heilige die Grenze zeigt, öffnet das Allerheiligste den Raum dahinter. Der Hebräerbrief sieht im zweiten, innersten Zelt den neuen Bund, nicht mehr nur Ordnung für den Dienst, sondern die unmittelbare Gegenwart Gottes selbst. Hier steht die Lade des Bundes mit den Tafeln, der goldenen Mannerkrucke und Aarons Stab, überdeckt vom Sühnedeckel, über dem die Cherubim der Herrlichkeit sind. Es ist der Ort, an dem Gott sich niederlässt, um zu wohnen, zu reden und zu begegnen. Was im alten Bund nur einmal im Jahr und nur dem Hohenpriester zugänglich war, ist im neuen Bund die geöffnete Wirklichkeit, Gott nicht mehr hinter einer dicken Decke des Schweigens, sondern als lebendiger Gegenüber. Diese Mitte ist kein Raum aus Holz und Gold mehr, sondern eine Beziehung, die von innen her vom Geist Gottes getragen wird. Hier im Allerheiligsten haben wir nicht nur den Eingang in die Gegenwart Gottes, sondern die Gegenwart Gottes selbst. Über der Lade befand sich die Deckplatte, der sogenannte Sühnedeckel, sie war der Ort des göttlichen Orakels, des Redens Gottes. Hier haben wir das Reden Gottes. Hier begegnen wir Gott und haben Gemeinschaft und Verkehr mit ihm. Dies ist der neue Bund, der durch das Allerheiligste symbolisiert wird. In diesem Licht bekommen die einzelnen Bilder des Allerheiligsten ihr Gewicht. Die Lade mit den Tafeln erinnert daran, dass der neue Bund nicht ein äußerliches Gesetz ist, das neben uns steht, sondern ein inneres Gesetz des Geistes des Lebens, das in Herz und Sinn hineingeschrieben wird. Die goldene Mannerkrucke spricht von Christus als verborgener Nahrung, die nicht für den Schauplatz des religiösen Betriebs bestimmt ist, sondern für das Innere, das Verborgene mit Gott. Aarons grünender Stab bezeugt, dass die Autorität Christi nicht aus menschlicher Wahl stammt, sondern aus Auferstehungskraft, aus einem Leben, das auf tote Holzstäbe Frucht und Grün legt. Über allem aber steht der Sühnedeckel, hier berührt uns Gottes Reden im Licht seines Erbarmens. Es ist bezeichnend, dass der Zugang zu diesem Raum nicht durch menschlichen Aufstieg, sondern durch göttliches Zerreißen geschah, und siehe, der Vorhang des Tempels wurde in zwei Teile zerrissen, von oben bis unten. Zusammen mit dem Zeugnis von Hebräer 10,20 wird deutlich, der neue und lebendige Weg ins Allerheiligste ist Christus selbst, dessen Fleisch der Vorhang war, der für uns geöffnet wurde. Wer so das Allerheiligste als Bild des neuen Bundes sieht, entdeckt, dass es hier nicht zuerst um außergewöhnliche Erfahrungen, sondern um eine neue Normalität geht, Leben vor Gottes Angesicht, getragen von seinem Erbarmen, genährt von seinem Sohn, geführt von seinem inneren Gesetz. Das Allerheiligste ist nicht ein Ort für einige wenige besonders geistliche Menschen, sondern das Zuhause aller, die durch das Blut Jesu gereinigt sind. Der neue Bund bleibt damit keine Idee, die man nur bejaht, sondern eine Wirklichkeit, in die man hineingezogen wird. Und in dieser Wirklichkeit verliert das Herz nach und nach die Angst vor Gott und gewinnt die Freiheit eines Kindes, das unter dem sanften, aber klaren Licht seines Angesichts leben darf. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem Weg, den er uns als Neuen und Lebendigen durch den Vorhang hindurch eröffnet hat, das heißt durch sein Fleisch. Und siehe, der Vorhang des Tempels wurde in zwei Teile zerrissen, von oben bis unten, und die Erde wurde erschüttert und die Felsen wurden gespalten. Die Betrachtung des Allerheiligsten öffnet eine stille, aber kraftvolle Perspektive. Der Alltag des Glaubens ist nicht dazu gedacht, sich vor einem verschlossenen Vorhang abzuspielen. Wer auf Christus als den zerrissenen Vorhang blickt, darf annehmen, dass Gottes Gegenwart nicht mehr fern ist, sondern zur beständigen Umgebung des Lebens geworden ist. Das gibt dem Gebet einen neuen Klang, der nicht von Distanz, sondern von Vertrauen geprägt ist, es gibt dem Hören auf das Wort eine neue Tiefe, weil es als Reden vom Sühnedeckel her wahrgenommen wird, und es gibt dem Gehorsam eine neue Milde, weil er nicht mehr unter Drohung, sondern unter Gnade steht. So wird der neue Bund Schritt für Schritt zur gelebten Wirklichkeit, nicht spektakulär, aber tragfähig und voller leiser Freude. Vom Schatten zur Wirklichkeit, im neuen Bund mit reinem Gewissen leben. Zwischen dem Schatten des alten Bundes und der Wirklichkeit des neuen liegt nicht in erster Linie ein Wechsel von Ritualen, sondern ein Wechsel des Blutes. Der Hebräerbrief macht nüchtern deutlich, wie weit die Opfer des ersten Zeltes reichen konnten, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Sie konnten bedecken, aber nicht lösen, sie konnten äußerlich reinigen, aber nicht das Herz entlasten. So blieb das Gewissen unter einer stillen Schwere, die auch die gewissenhafteste Opferpraxis nicht aufheben konnte. Die Menschen wurden an Gott erinnert, aber sie wurden nicht wirklich in eine ungestörte Freiheit vor ihm hineingestellt. Der alte Bund konnte die Frage nach der Schuld nur aufschieben, nicht endgültig beantworten. Vers 14 lautet, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist Gott als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Am Kreuz brachte Christus sich selbst in dem menschlichen Leib, der etwas Zeitliches ist, Gott dar. Aber er tat es durch den ewigen Geist, der von der Ewigkeit ist, ohne jede Begrenzung der Zeit. Daher war in den Augen Gottes Christus als das Lamm Gottes geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Sein sich selbst Darbringen war ein für allemal, und die durch seinen Tod vollendete Erlösung ist ewig und hat eine ewige Wirkung. Mit dem Kommen Christi tritt etwas ein, das in seiner Tiefe kaum zu ermessen ist. Gott nimmt das Thema der Sünde an sich selbst, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hier begegnen sich Zeit und Ewigkeit, Christus bringt sich in einem zeitlichen Leib dar, aber durch den ewigen Geist, so dass dieses Opfer in Gottes Augen eine ewige Gültigkeit gewinnt. Darum kann die Schrift sagen, dass das Lamm von Grundlegung der Welt an geschlachtet ist. Es gibt keinen Zeitpunkt, keine Schuld, kein Verfehlen, die außerhalb des Horizonts dieses Blutes lägen. Wo dieses Blut geglaubt und angenommen wird, verliert das Gewissen den Druck der offenen Rechnung und gewinnt die Freiheit, die Gegenwart Gottes nicht länger zu fürchten. In dieser Freiheit entfaltet sich der neue Bund als eine neue Art des Lebens, nicht mehr als unsichere Knechte vor einem vielleicht gnädigen Gott, sondern als Berufene, die wissen, dass ihr Erbe rechtlich gesichert und innerlich zugesprochen ist. Hebräer 9,15 fasst dies zusammen, und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Christus ist zugleich der Hohepriester, der ein für alle Maleachi Opfer gebracht hat, und der Mittler, der dafür sorgt, dass die Verheißungen dieses Opfers in den Herzen ankommen. So beginnt der Weg aus dem Schatten in die Wirklichkeit sehr konkret, das Gewissen hört auf, unter vergangenen Taten zu zittern, und fängt an, unter einem gesprochenen, es ist vollbracht, zu ruhen. In dieser Ruhe wird der Dienst am lebendigen Gott nicht schwerer, sondern leichter, nicht, weil er weniger ernst wäre, sondern weil er in der Sicherheit geschieht, dass alles Grundlegende schon geschehen ist. Von hier aus gewinnt auch das Bild vom Allerheiligsten eine sehr praktische Gestalt. Wer ein gereinigtes Gewissen hat, steht nicht mehr unsicher im Dämmerlicht des Heiligen, sondern unter dem klaren, aber freundlichen Blick Gottes. Die Gedanken müssen nicht mehr ständig um das eigene Versagen kreisen, sondern haben Raum, auf Christus und sein vollendetes Werk gerichtet zu bleiben. Aus dieser inneren Entlastung wächst nach und nach ein Leben, das der Wirklichkeit des neuen Bundes entspricht, ein Leben, das Gottes Nähe nicht nur in besonderen Stunden, sondern im Lauf des Tages wahrnimmt, ein Leben, in dem Gottes Reden nicht nur als äußere Belehrung, sondern als leises, doch bestimmtes Zeugnis im Inneren erlebt wird. Der Weg vom Schatten zur Wirklichkeit ist damit kein Sprung in eine perfekte Geistlichkeit, sondern ein tägliches Wiederankommen bei dem, was Christus schon getan hat. In dieser Rückkehr zum Blut bewahrt Gott das Herz davor, in alten Schatten zu erstarren, und führt es immer tiefer hinein in die Freiheit seines neuen Bundes. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen? Die Wirklichkeit des neuen Bundes zeigt sich nicht zuerst in starken Gefühlen, sondern in einem Gewissen, das durch das Blut Christi zur Ruhe gekommen ist. Wer lernt, seine Geschichte im Licht dieses einen Opfers zu sehen, muss die Schatten früherer Schuld nicht mehr ständig vor sich hertragen. So kann der Blick langsam freier werden für das, was Gott zugesagt hat, seine Gegenwart, sein inneres Gesetz des Lebens, seine Vergebung und sich selbst als Erbe. Aus dieser Ruhe erwächst eine stille, aber tragfähige Freude, vor Gott stehen zu dürfen, ohne etwas beweisen zu müssen, und Schritt für Schritt in das hineinzuwachsen, was er in Christus längst vorbereitet hat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.